Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um die relativ große Frage, wie wird man denn eine Staatsbürgerin oder eine gute Staatsbürgerin oder ein Staatsbürger? Und diese Frage ist insofern spannend, weil meine Gästin hat diesen Schleudergang um die Staatsbürgerschaft miterlebt und hat daraus einen sehr sehenswerten, wie auch tatsächlich auch unterhaltsamen, weil ein bisschen schwarzhumorigen Film gemacht. Und über den werden wir natürlich auch sprechen. Jetzt mal herzlich willkommen, Olga Kosanovic eigentlich. Kosanovic, genau. Ja, Betonung auf Kosanovic. So, liebe Olga, dein Film heißt Noch lange kein Lipizzaner und bevor wir sozusagen auf diese, auch darüber sprechen, wie es sein kann, dass in einem 9-Millionen-Land fast 2 Millionen eben nicht wahlberechtigt sind und damit keine politische Partizipation haben, lass uns doch den Titel von diesem Film klären. Mhm. Warum heißt der so?
Ja, der Ursprung ist tatsächlich aus einem User-Kommentar in einer Tageszeitung, wo es um einen Artikel um mich ging damals, weil ich habe, als ich zum ersten Mal den Antrag gestellt habe für die Staatsbürgerschaft, der wurde damals abgelehnt. Und da habe ich dann so eine Kampagne von SOS Mitmensch unterstützt mit so einem Video. Und das ist dann kurzzeitig viral gegangen, weil es, glaube ich, ursprünglich dann Armin Wolf getwittert hat und dann ist es irgendwie zu einem Selbstläufer geworden. Und da gab es dann in einer Zeitung, also unter anderem beim Standard, aber auch beim Heute-Forum, ganz, ganz, ganz viele Kommentare zu diesem, zu meinem Fall. Und einer davon war eben, wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, dann sind das noch lange keine Lipizzaner. Und genau, dann wusste ich in dem Moment, ich habe irgendwie einen Arbeitstitel für irgendwas.
Mhm.
Ja.
Es ist in deinem Film kommen viele von diesen Kommentaren ja auch vor und grundsätzlich sozusagen ein bisschen die Reaktion, wie das sich öffentlich machende Österreich, das muss man ja immer bei den Foren auch noch mitdenken, dass das ja natürlich nicht alle Menschen sind, aber die sich dort halt irgendwie Raum geben und damit auch glauben, dass es, dass sie damit auch irgendwie so Meinung machen und teilweise machen sie es ja auch. Also die kommen auch vor, die zitierst du auch, manche von den ärgeren Sachen, so wie eben der titelgebende Kommentar. Aber ich möchte auf einen anderen Kommentar kommen, der dich sicher auch geprägt hat, nämlich, also du hast einen Antrag, man muss sagen, du bist geboren in Wien und bist hier aufgewachsen und hast hier maturiert und hast sozusagen, bist einfach hier eine Österreicherin oder eine Wienerin. Und als du den Antrag gestellt hast, hat man dir aber einen Kommentar gesagt, man müsse erst mal schauen, ob du überhaupt integrierbar bist. Und ich würde mich interessieren dafür, was hat denn dieser Satz ausgelöst bei dir?
Ja, das war schräg, weil ich eigentlich, das war der erste Antragstermin und ich dachte sozusagen, alles andere wird passieren als das. Also ich bin da wirklich hingegangen und habe das so wie nix dir nix mir gedacht, das ist schnell erledigt, ich gebe da jetzt alles ab und sobald die sich alle meine Unterlagen anschauen, ist eh klar, dass dem nichts im Wege stehen kann. Und diese Sachbearbeiterin, die mir damals gegenüber gesessen ist, die hat sozusagen schon, die hat nicht alles durchgeschaut, sondern sie hat alles entgegengenommen und hat mich aber gleich darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich sehr schwer wird bei mir. Und ich habe dann das überhaupt nicht glauben können und habe nachgefragt, warum und wie kann das sein und so. Und sie hat dann gesagt, naja, so einfach ist das nicht. Wir müssen jetzt mal schauen, ob sie integrierbar sind und ob sie hier arbeiten, ob sie genug hier waren und alle diese Sachen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, war ich beim Burgtheater angestellt und bei der Bildungsdirektion und so. Also es war irgendwie wirklich absurd, das zu hören. Und mit diesen Worten hat sie mich entlassen und hat gesagt, ja, also wir melden uns dann. Das war eh klar, dass es dauert. Hat dann über ein Jahr gedauert. Aber dann bin ich da raus und habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, irgendwie, das war jetzt voll komisch, weil ich dachte, dass man da ganz anders jetzt irgendwie willkommen geheißen wird. Mhm. Ich habe so im Nachhinein mir so gedacht, ich komme da hin und sage, na endlich kommen's. Wo waren sie so lange? Und das war aber ganz anders.
Wie alt warst du da? Also,
ich glaube, ich war 23 oder so circa. Mhm. Und ich muss auch sagen, es war irgendwie eine schräge Erfahrung, aber ich habe das damals auf die Sachbearbeiterin geschoben und habe mir gedacht, na gut, das ist halt eine, vielleicht hat sie einen schwierigen Tag, was weiß ich. Mhm. Und sobald sie sich das alles anschauen werden, wird das trotzdem durchgehen. So. Und dann so nach 1,5 Jahren fast von dieser Verfahrensdauer wurde ich nochmal eingeladen mit nach einem Anruf, dass sie noch ein paar Fragen haben. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht tatsächlich. Ich war total unvorbereitet und bin dahin. Und dann war das so eine Befragung mit so 3 Leuten, wo ich vorher sozusagen irgendwie aussagen musste, dass ich jetzt die Wahrheit sagen werde und so. Also ein bisschen wie eine Gerichtssituation, Leid. Und da haben sie mich dann zu meinen Auslandsaufenthalten befragt. Und dann ging es los mit, wo waren Sie im Sommer 2005 und wie lang? Und dann habe ich halt gesagt, ja, also im Sommer 2005 war ich 10. Ich habe keine Ahnung, wo ich da war. Mhm. Und dann haben sie gesagt, naja, können Sie nicht Ihre Eltern jetzt anrufen? Die wissen das vielleicht noch und so. Und ich habe gesagt, nein, ich kann jetzt nicht meine Eltern anrufen. Wahrscheinlich war ich in Serbien bei meinen Großeltern, weil ich in den Sommerferien oft dahin gefahren bin, um sie zu besuchen. Aha, na gut, wie lang circa? Dann habe ich gesagt, weiß nicht, wahrscheinlich 2 Wochen sowas. Die eine hat es dann immer so getippt. Und das ist dann alles so, das hat 1 Stunde gedauert und es ging um die Matura-Reise und um Urlaube. Und mein Freund hat dann gesagt, ah, letztes Jahr waren wir ja noch in Italien. Und sie war so, aha, Italien, wie lang? Aha, 4 Tage, okay. Und so ist das dann alles zusammengeschrieben worden. Dann bin ich wieder entlassen, wurde ich wieder entlassen, vergingen wieder ein paar Wochen. Und dann kam dieser Brief und das war eben so ein 11-Seiten-Brief mit dieser Excel-Tabelle, wo das, was ich ausgesagt habe, sozusagen in Tage übersetzt wurde. Und dann ist eben rausgekommen, dass ich die letzten 15 Jahre, 58 Tage zu viel im Ausland war. Und das hat mich natürlich wahnsinnig geärgert, weil wenn ich das gewusst hätte, worum es da jetzt gerade überhaupt geht auch, dann hätte man das sich anders vorbereiten können, weil vieles, was ich da gesagt habe, stimmt vielleicht gar nicht auf den Tag genau. Und ich fand es auch völlig absurd, weil in diesem Brief stand dann die Fremde. Also ich war dann immer so, am Anfang stand mein Name und dann wurde ich immer nur als die Fremde bezeichnet. Und das war sozusagen erst der Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es wirklich passiert, was die Sachbearbeiterin vor 1,5 Jahren prophezeit hat, dass das nicht geht. Und dann, genau, hat sie zu mir noch gesagt, also Sie können den Antrag ja nochmal stellen in ein paar Jahren, aber verlassen Sie bis dahin das Land nicht. Und ich war damals 25 dann schon und habe mir gedacht, wie, das Land nicht verlassen? Also das geht ja gar nicht.
Das klingt tatsächlich absurd, wäre vielleicht ein guter Stoff für einen Film. Haha. Nein, das Arge ist, dass das halt tatsächlich so passiert ist und dass du ja nicht eine Ausnahme bist, sondern das ist eben das Gesetz. Mhm. Und ich würde noch ganz kurz bevor wir überhaupt über dieses Recht und was macht es eigentlich mit einem Menschen, ob er zugehörig ist und sich zugehörig fühlt und auch von einer Gesellschaft als solches, als Teil dieser Gesellschaft einfach aufgenommen wird, macht, möchte ich nochmal ein bisschen auf diese Absurditäten eingehen. Mhm. Also du hast das in Wien gemacht, in Wien ist die EMA 35 zuständig für diese Verfahren und die EMA 35 hat wirklich einen sehr, sehr schlechten Ruf. Mhm. Jeder, der jemals mit dieser Behörde zu tun hat, hat Horrorszenarien zu berichten. Das hat Christoph Wiederkehr, der damals Stadtrat war, hat gesagt, von den NEOS, da wird er sich drum kümmern, dass das besser ist. Da gab es Geschichten, dort nimmt niemand hebt das Telefon ab. Und ich habe auch eine Freundin, die dort immer wieder mal hingehen muss. Und es ist sozusagen, das ist eine Behörde, die jetzt wirklich auch MA 2412 heißen könnte. Mhm. Denkst du, dass das auch ein Wien-Spezifikum war, wie das alles verfahren wurde mit diesem Verfahren? Oder halten Sie die sich einfach ans Gesetz und sind halt Wiener und Wienerinnen und sind dementsprechend grantig?
Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt sozusagen, wie soll ich sagen, meine Familie hat jetzt nicht die besten Erfahrungen mit der MA 35 gemacht, allen voran meine Mutter, als sie sich um den Daueraufenthalt von uns damals uns Vieren sozusagen gekümmert hat. Das war ein langer, langer Kampf, den sie letztlich gewonnen hat. Und an dem Tag, an dem sie das nur abholen gegangen ist, hat die Sachbearbeiterin zu ihr gesagt, schweren Herzens gebe ich Ihnen das jetzt. Und das sind so Dinge, die mich schon geprägt haben auch, weil ich das mitbekommen habe und weil ich diese wahnsinnige Ungerechtigkeit, die meine Mutter gespürt hat, die ganz am Rande gesagt Germanistin ist und also Deutschkurse macht und Deutschprüfungen für Leute, die sich einbürgern lassen wollen und so weiter. Das war schon sozusagen, da gibt es schon Persönlichkeiten auf diesen Ämtern, wo man sich fragt, warum machen sie genau diesen Job? Und das ist so der eine Teil, mit dem ich sicher ein bisschen voreingenommen sozusagen da reingegangen bin. Aber auf der anderen Seite muss ich schon noch sagen, also diese Ablehnung damals von mir war ja vollkommen gesetzeskonform und keine Willkür. Und das haben sehr viele Hände und sehr viele sozusagen Augen auch aus dem Amt sich angeschaut. Ich habe es auch überprüfen lassen natürlich. Und letztlich müssen sie nach diesen Gesetzen handeln und die sind das eigentliche Problem, wenn es jetzt rein um die Einbürgerung geht. Ich glaube schon, dass es in Wien auf der MA35 sehr viele andere Probleme gibt, allen voran strukturelle, personelle. Es gibt einfach auch, die sind total unterbesetzt. Wir haben Recherchen geführt, wir haben mit Leuten gesprochen, die nicht namentlich erwähnt werden wollten, aber die dort arbeiten und die beschrieben haben, dass sie da in einer sehr kurzen Schonfrist in eine Materie sich einarbeiten müssen, die sehr komplex ist und dann schon vor 20 Anträgen sitzen und die nicht abarbeiten können. Mhm. Also das heißt, es hat auch was mit einer Unmöglichkeit zu tun, wie dieses Gesetz gestaltet ist dann. Und in Wien gibt es einfach die meisten Anträge und dadurch ist es da natürlich geballter. Und man hat damals auch zu mir gesagt, ja, du solltest dich vielleicht in Niederösterreich melden und dann kannst du es in Niederösterreich am Amt machen, da geht es viel schneller und so. Und ich habe mir aber nur gedacht, ja, ich will da jetzt keine komischen Tricks oder sonst irgendwas anwenden. Ich habe das Gefühl, ich hole mir was, was mir eh zusteht. Also es kann ja kein Problem sein. Wenn es halt dauert, dauert es halt. Aber ich habe mich auf das alles sozusagen vorbereitet. Und genau, deswegen, es war auch für den Film immer ganz wichtig, dass wir gesagt haben, auch in der Vorbereitung und bei den Förderern, dass es nicht darum geht, die Behörde jetzt an sich sozusagen bloßzustellen, sondern eine Ebene darüber, über das Gesetz nachzudenken.
Und wenn man über das Gesetz nachdenkt, also Österreich hat gemeinsam mit Bulgarien im europäischen Raum das strengste Staatsbürgerschaftsgesetz weltweit. Das sind immer zwei so Länder, wo man vielleicht auch ein bisschen die Dimension erkennt, dass nur Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein noch strengeres im Sinne von, da kommst du gar nichts zu irgendeiner Staatsbürgerschaft.
Das ist unmöglich,
genau, das ist unmöglich. Also auf der Range befindet sich halt Österreich. Und bei euch im Film oder bei dir im Film wird auch immer sozusagen der Vergleich zu den USA oder mehrfach halt zitiert, zu sagen, okay, es gibt eine Möglichkeit zu sagen, dort, wo du geboren wirst, dort kannst du auch Staatsbürgerin und Staatsbürger werden oder eben anders, wie es halt in Österreich ist, wo es eine Abstammungstheorie dazu gibt. Und ich habe am Anfang schon kurz gesagt, dass ja der Anteil von Menschen, die entweder zuwandern oder die Familien zugewandert sind oder. Also der wird ja an sich immer größer. Und Fun Fact, Menschen, also Österreich braucht diese Menschen für ganz viele Dinge, vor allem auch, weil die Demografieentwicklung ja so katastrophal ist, dass ja Österreich quasi ausstirbt, wenn man sich nicht einmal dazu entschließt zu sagen, ja, wir sind ein Zuwanderungsland und dementsprechend auch die Menschen mit Rechten und Pflichten, aber auch mit Rechten auszustatten.
Mhm.
Jetzt ist der Prozess bei dir ja wirklich auch lange gegangen. Hast du dir da überlegt, irgendwann auch mal zu sagen, okay, gut, dann pfeife ich drauf?
Ja, also diese Überlegungen gab es nach der ersten Ablehnung so, dass man sich gedacht hat, ja, auch mit dieser Perspektive, die eigentlich damals relativ perspektivlos gewirkt hat, mit verlassen Sie das Land nicht, dann wird es schon klappen, habe ich mir gedacht, na gut, dann vielleicht halt nicht. Tatsächlich ist es aber schon so, dass ich eigentlich ja, wie soll ich sagen, für mich hat das immer noch die gleichen Gründe gehabt, warum ich es will. Nämlich einerseits und allen voran, weil ich wählen will und weil ich hier sozusagen mitbestimmen möchte, weil ich hier geboren bin und mich dazu entschlossen habe, hier zu bleiben in meinem Erwachsenenleben. Das heißt, es macht für mich einfach keinen Sinn, Wahlrecht in Serbien zu haben. das ich auch noch nie benutzt habe, so am Rande, weil ich mich da nicht auskenne und da nicht lebe. Also das macht für mich auch nicht so viel Sinn. Und ich finde, das ist irgendwie so eine Verzerrung von der Realität, die wir jetzt hier haben, nämlich von, auch was du gerade gesagt hast, von wie vielen Menschen, die hier schon leben, schon lange leben teilweise, aber vor allem auch hier arbeiten und Steuern zahlen und eben Pflichten haben, aber sehr wenige Rechte, was vor allem das Mitbestimmungsrecht angeht. Und das ist ja bei der jungen Bevölkerung ganz arg in der Schieflage und bei der städtischen Bevölkerung, also vor allem bei den Wienerinnen, aber auch bei den anderen Großstädten, total unterrepräsentiert eigentlich, wenn man sich das ganze Wahlgeschehen anschaut. Und das ist natürlich etwas, was ich hoffe, dass auch im Anbetracht der Tatsache, dass Österreich eine alternde Gesellschaft ist, dass das nicht mehr allzu lange eigentlich ignoriert werden kann, weil es dann wirklich die Frage ist, wer ist jetzt noch das Wahlvolk und wer ist das hier lebende, arbeitende, dieses Land erhaltende Volk? Und diese Schere wird halt gerade einfach drastisch groß und schaut nicht so aus, als würde sich da jetzt was ändern, außer die Gesetze der Einbürgerung könnten sich ein bisschen ändern. Und ich glaube, auch was du vorhin gesagt hast mit diesem Abstammungsrecht und dem Geburtsrecht, also das war sozusagen, um zu zeigen, es gibt verschiedene Modelle auf der Welt, die einbürgern. Und ich glaube auch nicht, dass das Geburtsrecht automatisch das Beste ist. Aber ich habe so das Gefühl, umgekehrt, wenn man rein nach der Abstammung das macht, so wie Österreich das tut, gibt es ja zum Beispiel, und das wird nicht so oft erwähnt, aber es gibt ja über 600.000 Auslandsösterreicherinnen, Menschen, die im Ausland geboren werden mit österreichischen Elternteil und dadurch automatisch Österreicherinnen werden und auch automatisch wählen können. Und da gibt es ganz, ganz viele, die noch nie einen Tag in Österreich gelebt haben, die aber das Wahlrecht zum Beispiel haben. Und das sind so Überlegungen, finde ich, da könnte man sich in beide Richtungen denken, ja, aber macht das überhaupt Sinn? Und hat das wirklich, passt das noch zu unserer Gesellschaft einfach?
Ich habe mir die aktuellen Zahlen angeschaut. Im ersten Halbjahr 2025 wurden mehr Menschen eingebürgert als im ersten Halbjahr 2024, um 5%. Mhm. Und das sind insgesamt, wenn man sich nachschauen, irgendwas um 11.000 herum. Genau. Und weil du gerade Ausland sagst, fast 40% von denen leben im Ausland, genau, weil sich Österreich total in Ordnung aufgrund der NS-Geschichte dazu entschlossen hat, dass man die Nachkommen von NS-Opfern denen die Staatsbürgerschaft gibt. Und das ist toll und schön, aber es zeigt natürlich, dass dass es nur ein politischer Wille ist, der wie halt alles in der Politik, also dass man sich dazu entschließt, okay, wir haben in dem Fall eine Verantwortung für Menschen, das ist ein Zeichen, die werden das wahrscheinlich nicht mal, die werden deswegen nicht in Österreich wählen und so, aber es ist sozusagen ein Zeichen dafür, was man gesellschaftlich für wichtig hält. Mhm. Und auf der anderen Seite macht es natürlich, wie soll man sagen, Lust auf Österreich kriegt man dann nicht so, wenn man hier, so wie du, glaube ich jedenfalls, geboren ist, aufgewachsen ist, auch in den Institutionen war. Also der Staat investiert ja auch, also gibt Schulbildung und was weiß ich was heißt. Und in dem Moment, wo sich die Verantwortung auch dreht und damit auch die Mitbestimmung, also einerseits eben man leistet was für dieses Land und das macht man gern, weil man auch politische Mitbestimmung hat. Und da hört dann der Gedanke unserer aktuellen Gesetzgebung aber irgendwie auf. Mhm. Und was ich mich frage ist, in den Recherchen jetzt für den Film und auch durch deine Geschichte, hat es denn irgendwo mal ein Zeichen an dich gegeben, dass das wirklich eine nicht nur nicht zeitgemäße, sondern auch wirklich eine sehr falsche Art ist, um als Staat irgendwie so dieses wechselseitige Verantwortungsding zu machen? Gibt es jemanden, der dir gesagt hat, also ja, ich bin Politiker, Politikerin und wir müssen das jetzt in Angriff nehmen?
Also die Entscheidung beim Film war ja ganz explizit, dass wir keine Politikerinnen jeglichen Couleurs interviewen, also wenn dann nur für Recherchegespräche. Tatsächlich, also meine Erfahrung ist eher so die gewesen, dass diese Ablehnung von mir damals war in meinem Umfeld, in meinem österreichischen Umfeld, ist auf so ein Unglauben gestoßen. Also es kann ja nicht sein. Und ein völliges, also niemand hat gesagt, aha, ja, wir haben schon gewusst, dass das schwierig wird und so, sondern alle waren eher so, was? Das ist doch ein Fehler. So. Und ich hatte lange das Gefühl, dass ich als Einzelfall behandelt werde, auch in der Öffentlichkeit. Und so ging es mir auch oft mit, ich war dann zum Beispiel bei der Corinna Milborn bei Pro und Contra damals in der Sendung und da war auch der Kohl zu Gast, der maßgeblich damals diese Gesetze mitgestaltet hatte. Und der hat das dann auch immer so abgetan, so naja, das ist ja ein Einzelfall und das ist ja sozusagen blöd gelaufen. Pech gehabt, weil sie in Deutschland studiert hat und durch dieses Studium hat sie ja diese Auslandsaufenthalte so drastisch gesammelt. So, also ein normaler Mensch, der nicht im Ausland studiert, dem passiert sowas nicht und so. Und deswegen war ich am Anfang auch immer so, hatte ich das Gefühl, na gut, ich bin jetzt halt quasi so ein gutes Beispiel dafür, wie absurd schief es gehen kann, aber ich bin nicht viele. Und dann, als ich angefangen habe zu recherchieren, bin ich sehr schnell drauf gekommen, dass das nicht stimmt, weil die Biografien, die sich einbürgern lassen wollen, so divers sind und so unterschiedlich sind, dass sie sich in dieses komplizierte Gesetzeskatalog oder in diese Voraussetzungen oft nicht reinquetschen lassen, weil da so viele Sachen verlangt werden, vom Einkommen gar nicht gesprochen und so. Das heißt, ich habe dann eben schon gemerkt, na, also ich bin überhaupt kein Einzelfall und darum ist es auch wichtig, diesen Film jetzt zu machen, weil es eben nicht um mich geht, sondern weil es eigentlich darum geht, so diese Wissenslücke vielleicht ein Stück weit zu schließen, wo aber gleichzeitig so jeder eine Meinung dazu hatte. Das habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass alle sofort irgendwie ein Gefühl dazu hatten, aber sehr wenig konkretes Wissen. Und mir ging es ja ganz am Anfang auch so, muss ich ja gestehen. Und ich habe es nicht in der Schule gelernt, zum Beispiel in Österreich, wie das ist. Das heißt, man hat auch nicht die Chance, es zu lernen. Und niemand weiß es und man liest dann halt nur so diese ganz, ganz populistischen Fetzen, die in diesen Debatten übrig bleiben, von wegen, das ist ein hohes Gut, Stichwort, oder ja, das gehört uns und das macht uns zu was Besonderem. Und natürlich, wenn ich das als Österreicher lese, denke ich mir, ja, das passt schon. Und das ist, finde ich, so das Ziel gewesen oder auch der Auslöser, wo man sagt, ja, okay, ich zeige euch jetzt auch ein bisschen, dass ich kein Einzelfall bin und kein besonders absurder Fall, sondern eigentlich ein ganz normaler, unter Anführungszeichen, Fall von Ablehnung bei dieser Gesetzeslage. Und wie vielen Menschen es dann auch so verunmöglicht wird.
Also aktuellerweise wird das Staatsbürgerschaftsgesetz ja nicht diskutiert. Das flammt immer wieder mal auf vor den Wahlen, so wie auch letztes Jahr, als wir ja viele, viele Wahlen hatten. Und du hast SOS Mitmensch schon angesprochen. Die machen dann immer auch die Pass-Egal-Wahl. Das hat es auch gegeben. Das Wahlergebnis ist natürlich nicht repräsentativ. Aber ist jetzt auch nicht so verwunderlich, eher links progressiver und weniger FPÖ und weniger ÖVP. Aber was mir immer auffällt ist, und das ist mir letztes Jahr auch aufgefallen, das ist ein bisschen aktionistisch, meistens sind viele aus der Kulturszene da dabei und es gibt ein paar Videos und so weiter und dann ebbt das wieder ab und dann halt bis zur nächsten Wahl. Also es ist quasi, und vielleicht kannst du mir das ein bisschen erläutern, man braucht ja für alles, was man politisch irgendwie weiterbringen möchte, eine gewisse Form von Lobby. Also Menschen, die das unterstützen und an den wesentlichen Stellen öffentlich halten und auch Druck machen. Und hier scheint mir, fehlt diese Lobby einfach. Ist das also habe ich den Eindruck oder sehe ich es nur nicht und finden da eh Sachen statt?
Wenig. Also SOS Mitmensch ist jetzt natürlich ein großer Player von den NGOs, die sich immer wieder stark dafür machen und versuchen durch Kampagnen und durch die Pass-Egal-Wahl und so weiter solche Aktionen darauf aufmerksam zu machen. Aber es ist eben genau das Problem, dass das so ein politisch unbeliebtes Thema ist, weil es irgendwie auch es hat so eine Schreckschusspistolenwirkung. Also man kann sofort irgendwie eine Schlagzeile damit reißen. Aber keiner beschäftigt sich oder fasst es richtig an, weil irgendwie es vielleicht auch so die Angst herrscht, Wählerinnen zu verlieren oder who knows. Auf jeden Fall gilt das, finde ich, für alle Parteien, also alle Farben. Und ich habe auch das Gefühl eben, dass man, also dass wir, und damit meine ich jetzt alle Menschen, die das Wahlrecht nicht haben und hier schon lange leben, da wahnsinnig unsichtbar sind und keine Stimme haben. Es wird sehr viel über uns gesprochen, aber sehr wenig mit uns. Und es ist genau wie du sagst, uns dadurch, dass man keine Stimme hat, kann man auch so wenig in Bewegung setzen irgendwie. Und andersrum, und das ist jetzt wieder ein gutes Gegenbeispiel, weil du gesagt hast, Stichwort Lobby, bei den Auslandsösterreicherinnen gibt es eine große, starke Lobby, die sich jetzt zum Beispiel die letzten Jahre sehr, sehr stark dafür einsetzen, dass Österreich das Gesetz der Doppelstaatsbürgerschaft überdenkt, weil diese Auslandsösterreicherinnen etwas dagegen haben, ihren österreichischen Pass abzugeben, wenn sie sich in wo auch immer sie leben, Irland, USA, Spanien, Kanada, eigentlich einbürgern lassen wollen würden dort, weil sie dort leben und vielleicht dort wählen wollen. Aber sie müssten den österreichischen zurückgeben und das wollen sie nicht. Und da gibt es eine starke Lobby, habe auch mit einigen von denen gesprochen, die sich immer wieder treffen, die sind vernetzt, die sind mit der Politik verbunden, weil sie halt auch eine Wahlstimme haben. Und das finde ich interessant, aber natürlich, irgendwo ist es auch nachvollziehbar, aber ich denke auch, irgendwo ist es sozusagen, hat es ein bisschen ein Ablaufdatum, wie lange kann man das ignorieren? Und wir werden immer mehr und wir werden immer realer sozusagen, auch in der Bevölkerungsanzahl und damit auch eigentlich eine sehr stimmenstarke Gruppe, die finde ich eigentlich, ja, es wäre ein gutes Investment aus politischer Seite, sich dieser Gruppe mal wirklich zu widmen. Und in der letzten Regierung, wo die Grünen dabei waren zum Beispiel, war das ja gar nicht ein Programm, also Staatsbürgerschaftsrecht war überhaupt nicht dabei. In der jetzigen ist es Teil und es geht darum, dass sie, glaube ich, die Verwaltungsstrafen ein bisschen mildern wollen, was jetzt bei der Einbürgerung, beim Prozess angeht. Aber es ist auch, da ist noch nichts passiert und es ist einfach nicht, kein Top-Thema. So.
Ich möchte noch auf die AuslandsösterreicherInnen eingehen, aber weil du jetzt gerade die Verwaltungsstrafen genannt hast, das muss man, also man sollte sich den Film, ihr solltet euch den Film natürlich jedenfalls anschauen, aber das, also man greift sich so aufs Hirn, dass man das jetzt, dann muss das kurz erzählen, was es mit diesen Verwaltungsstrafen auf sich hat und was es dafür sozusagen Kurse, Awareness-Kurse gibt, damit man da nicht reinfällt. Also was ist da dahinter?
Genau, also die Verwaltungsstrafen sind im Staatsbürgerschaftsgesetz ein ganz, ganz, ganz massiver Stolperstein. Und wenn man sich einbürgern lassen will, dann muss man als allererstes in so eine verpflichtende Erstinformationsveranstaltung, wo sehr viele Leute sitzen, die sich alle einbürgern lassen wollen und die einmal die Kriterien sozusagen zum ersten Mal irgendwie hören. Zu dem Zeitpunkt ist eigentlich eh jeder schon Experte und Expertin, die da sitzt, aber man muss sich das trotzdem anhören. Und in dieser Veranstaltung geht es dann auch sehr viel um die Verwaltungsstrafen. Da wird immer viel darauf hingewiesen, weil ich das Gefühl habe, dass das vielleicht auch nicht so ernst genommen wird, weil man gar nicht glauben kann, dass das wirklich Wahrheit sein kann, dass diese Absurditäten ein Hindernis sein könnten. Und da geht es um einerseits Sachen wie falsch parken, über Rot fahren oder andere mit dem Pkw Verstöße machen. Aber es geht so weit, dass es dann zum Beispiel auch Probleme sein könnten, wenn man selber über Rot geht, als Fußgängerin zum Beispiel. Wenn man, weiß ich nicht, wir wohnen im Dachgeschoss und haben unsere Schuhe eigentlich immer vor der Tür stehen gehabt und dann ist der Brandschutzbeauftragte gekommen und hat gesagt, wenn wir das nicht wegräumen, gibt es eine Verwaltungsstrafe. Und das ist für mich natürlich gleich so, na gut, da muss ich die Schuhe jetzt reinstellen. Wenn ich die Staatsbürgerschaft habe, dann stelle ich sie halt wieder raus. Parkverbote, weiß ich nicht, Inkasso, zweimal zu lang herausgezögert. Also alle diese Dinge, die eigentlich sozusagen normalerweise eine Geldstrafe sind und mehr nicht. Und auch meistens leistbar. Ein ganz blödes Beispiel sind auch diese Fahrradsachen. Also wenn man von der Fahrradpolizei aufgehalten wird als Radfahrerin, was ich jetzt im Moment mich zum Beispiel gar nicht so sehr traue, Fahrrad zu fahren, hat man die richtigen Katzenaugenlichter, ist man genau top ausgestattet, wie das halt verlangt wird. Da können schon kleine Strafen anfallen und die werden eben im Staatsbürgerschaftsrecht nicht getilgt. Und da geht es nicht um einen Leumund.
Also da das wollte ich nämlich gerade sagen. Genau. Es geht nicht darum, dass du niemanden ausraubst oder umbringst oder sonst irgendwas strafrechtlich Relevantes begehst, was man verstehen kann. Und das ist auch, glaube ich, total in Ordnung. Aber sozusagen, okay, wenn ich einmal bei Rot über den Zebrastreifen gehe und die Polizei, der ist gerade langweilig und deswegen kriege ich eine Strafe. Genau. Das passiert, ja.
Oder man wird geblitzt oder so.
Ja. Das muss man irgendwie dazu erwähnen, weil das für Menschen, also jetzt für mich und wahrscheinlich auch viele, die zuhören, die eben die Staatsbürgerschaft quasi mit der Geburt bekommen haben, natürlich ist uns das alles egal. Ja. Also so.
Genau. Und das ist ja auch in Ordnung. Und man kann sich, finde ich, auch als ziviler Bürger und Teil dieser Gesellschaft, ist es nicht schlimm, wenn hier und da eine Verwaltungsstrafe passieren sollte. Also das kann man sich dann auch leisten als guter Bürger trotzdem. Und ich finde, das ist eben so der große Unterschied, wo ich merke, ja, ich kann es mir halt nicht leisten. Und ich kann dann, wenn ich mit einer Gruppe gehe und alle fangen an, über Rot zu gehen und ich gehe mit, hat es für mich eine andere Bedeutung als für alle anderen vielleicht rundherum. Und das ist natürlich schon irgendwie was dann auch alltags einschneidend sein kann.
Ja. Na, total. Zu den AuslandsösterreicherInnen noch ganz kurz, was du da erzählst, klingt nach Privilegien. Also es klingt auch nach einer Gruppe, die sozusagen vielleicht auch einen guten Job hat, sich mit dieser Thematik auch anders auseinandersetzen kann, möglicherweise akademisch gebildet ist. Also sozusagen, vielleicht ist es eine falsche Annahme, die ich jetzt da habe, kann sein. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwelche Menschen sind, die auf einer Bohrinsel einfach Saison hackeln, sondern die aus einem anderen Bereich kommen. Und ich glaube, dass da auch ein bisschen ein Punkt liegt. Ja, die vernetzen sich, ja, die haben vielleicht auch Connections irgendwie, vielleicht auch in die Politik, und die machen da Druck, ja, weil sie nicht, weil sie auf ein Privileg verzichten wollen, sondern weil sie ein zusätzliches noch dazu wollen.
Ja.
Also weil die wollen halt Doppelstaatsbürger sein.
Genau, ja.
Und in Österreich, du hast schon gesagt, die Fälle sind so divers, dass man auch nicht sagen kann, du bist jetzt hier die Ausnahme.
Genau.
Aber mich erinnert es total an Toxische Pommes. Toxische Pommes ist eine österreichische Kabarettistin und Autorin, Juristin übrigens auch, die ein Buch geschrieben hat, das hat geheißen Ein schönes Ausländerkind. Und das hat sie thematisiert, dass man sozusagen, wenn man Ausländerin ist oder zugewandert ist, wie auch immer, sie ist, glaube ich, mit 7 oder so nach Österreich gekommen, dann macht es einen Unterschied, ob man eher helle Haut hat, eher blaue Augen hat und dann auch noch eine Ausbildung hat. Dann ist man nämlich erwünscht.
Mhm.
Und mit diesem, das kommt mir jetzt bei dir auch so vor. Also das war ja auch, ich habe mir die Diskussion angeschaut, da damals auf Pro und Contra, das war ja auch, da waren sich ja alle einig, dass na, so eine hätte man natürlich schon gern als Staatsbürgerin, aber da kommt die Absurdität des Gesetzes und auch der Haltung eigentlich, dieses Staates eigentlich total raus.
Ja.
Aus meiner Sicht. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da mitgeht.
Ja, ich glaube, also da fallen mir jetzt zwei Dinge dazu ein. Das eine ist so, wo ich mich auch mit Toxische Pommes, mit dem Buch, was sie geschrieben hat, extrem verbunden fühle und total dankbar bin, dass es diese Geschichte gibt und ich sie gerne früher gelesen hätte in meinem Leben, weil ich total nachvollziehen kann, dass man so diesen Drang auch hat, ein guter Ausländer zu sein nach außen und möglichst alles richtig zu machen und sich eigentlich die ganze Zeit zu beweisen, um zu beweisen, ich bin gut genug irgendwann auch für die Staatsbürgerschaft und gut genug ein Österreicher, Österreicherin zu sein. Bei ihr waren das jetzt zum Beispiel diese Schwimmwettbewerbe und so. Und ich finde, das hat so einen wahnsinnigen Druck, den man, glaube ich, gar nicht unbedingt nachvollziehen kann, wenn man das selber nicht erlebt hat. Und wenn man dann am Schluss trotzdem da sitzt und entweder einen blöden Kommentar kriegt, wie schweren Herzens zum Beispiel, um das jetzt nochmal zu zitieren, oder eine Ablehnung, dann denkt man sich wirklich so, das gibt's ja nicht. Also was muss man noch alles tun, um sozusagen da dazugehören zu dürfen in diesen elitären Club? So kommt es einem dann plötzlich vor. Und das Zweite ist, was ja auch völlig absurd ist, der Staat Österreich hat ja sozusagen meine Schulbildung ermöglicht und hat für mein Studium in Deutschland mir ein Mobilitätsstipendium gewährt, hat mir sozusagen finanziert und mir signalisiert, das ist eine tolle Sache, dass du ins Ausland gehst, nach Deutschland und dort Erfahrung sammelst und so weiter. So wie das halt für viele in meiner Generation normal ist. Und dann kommst du zurück und dann heißt es, ja, hättest dich da früher informiert, weil jetzt wissen wir ja gar nicht, ob du loyal genug bist für diesen Staat oder so. Das heißt, da gibt es schon viele Mixed Signals auch in, sage ich jetzt mal, im akademischen Bereich, wo man sagt irgendwie so, aber ich habe doch alles nach Lehrbuch gemacht, wie es eigentlich verlangt war. Und dann muss ich noch dazu sagen, glaube ich auch, dass es einen riesigen Unterschied macht, leider, was für Merkmale man sonst noch mitbringt. Sei es Hautfarbe, Name, Akzent, Religion und so weiter. Diese Merkmale, die man vielleicht auch nicht immer verstecken kann. Und bei mir ist es halt so, ich kann mich auch tarnen, wenn ich Lust habe. Und ich habe das in meiner Jugend gemacht. Ich habe manchmal, wenn ich keine Lust hatte auf irgendein Gespräch, habe ich gesagt, ich heiße Doris und es hat funktioniert. Und niemand hat mich irgendwas gefragt. So. Und das ist natürlich ein Privileg in meinem Ausländer-Dasein, zu sagen, ich kann mich halt unsichtbar machen. So. Aber ich habe erst viel später gelernt und meiner Ansicht nach eben zu spät, was es bedeutet, diese Identität aufzubauen, zu sagen, na, ich habe serbische Herkunft, ich spreche die Sprache perfekt, ich habe diesen Namen, ich habe diese Eltern, diese Familiengeschichte, lebe aber hier und kann damit jetzt auch was machen und das bereichert ja eigentlich nur. Aber dazu muss man Geschichten lesen, mit solchen Leuten vielleicht auch in Kontakt kommen, Filme schauen, Figuren kennenlernen, wo man das Gefühl hat, ich bin kein Einzelfall. Und wenn man nicht in so einer Community zufällig aufwächst zum Beispiel. Und das heißt, für mich war eher immer so das Aufwachsen in Österreich, Assimilation, unsichtbar machen, ja nicht irgendwie zu viel auffallen. Und erst später konnte man sich dieses Selbstvertrauen anders erarbeiten, konnte ich mir das anders erarbeiten, durch Filme eigentlich. Das war halt meine Stimme. Und das war das, was ich studiert habe, wofür ich mich entschieden habe, was mir ermöglicht wurde auch und wo ich jetzt auch sagen kann, das ist die Möglichkeit, dass ich mit der Gesellschaft mitreden kann und wo ich mir meine eigene Lobby bauen kann. So. Aber das war ein langer Weg und das wäre irgendwie schön gewesen, wenn das früher schon selbstverständlicher gewesen wäre.
Ja, das ist spannend und danke, dass du es auch so erzählst. Das ist für Menschen, die sich mit ihrer Identität jetzt einfach nur, in welchem Staat lebe ich und welcher Teil von mir fühlt sich dem zugehörig, gar nicht groß nachdenken müssen und sozusagen das Privileg haben, sich über andere Identitätsperspektiven überhaupt Gedanken zu machen. Genau. Weil das eine hat man fix und das andere ist sozusagen Add-on, da kannst du machen, wie du magst. Und das ist glaube ich, ganz, ganz gut und erkenntnisreich, das mal so auch zu hören. Ich erzähle ganz kurz was, weil ich glaube, dass die politischen Debatten und auch die gesellschaftlichen Debatten, so wie du von diesen Kommentaren erzählt hast, dass die mit der Realität tatsächlich wenig zu tun haben oder dann auch aus Ecken kommen, die halt politisches Kleingeld draus machen wollen, im Sinne von, na, da geben wir jetzt allen Verbrechern dieser Welt, die zu uns kommen, die Staatsbürgerschaft so zusammengefasst. Mhm. Und ich habe zwei Kinder und die gehen in die Unterstufe, also vielleicht eh auch schon privilegiert, aber in dieser Klasse sitzen, ich glaube, 8 Nationen. Mhm. Und ich würde lügen zu sagen, dass das konfliktfrei ist, weil alle haben auch ihre Prägungen und ihre Sozialisierung. Das ist für mich als Feministin oft wirklich hart zu ertragen, was da auch für patriarchale Strukturen weitergegeben werden. Und das erkennt man schon. Mhm. Nichtsdestotrotz machen diese Kinder, auch meine nicht und die anderen auch nicht, die machen keinen Unterschied. Also die sind einfach, ist ein kleiner Kosmos, ja, eine Schulklasse ist jetzt nicht die Stadt Wien oder das Land Österreich, aber es ist ein Kosmos, wo die miteinander auf Ergebnisse kommen müssen, im sozialen Miteinander, auch in sowas wie Rangordnungen oder wer hat was zu sagen, aber sie versuchen mit Hilfe des Lehrkörpers, sie versuchen hier trotzdem für Dinge Lösungen zu finden, ein gedeihliches Miteinander, also es funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, ja, und der Staat finanziert das ja auch. Mhm. Also die gehen in eine öffentliche Schule und haben alle auch Pläne, jetzt sind sie 13, aber die haben alle auch Pläne, was sie denn nachher machen, welchen vielleicht schon Berufsideen und alles hat mit Österreich zu tun. Mhm. Und ich glaube, dass man das, wenn man da nicht hinschaut, was sich da tut eigentlich, also welche Generationen hier ja wieder heranwachsen, Gott sei Dank. Und also wenn man da die Brücke nicht schlägt, dann hat man wahrscheinlich nicht nur einen gesellschaftlichen Schaden, sondern da entscheiden sich ja dann schon auch Parallelwelten. Mhm. Wenn du ständig abgelehnt wirst, in dem Moment, wo du dir denkst, ja, ich gehöre doch eigentlich dazu, dann sind nicht alle wahrscheinlich so vernunftbegabt, so wie du und sagst, okay, ich kann eine Stimme finden, indem ich Regie studiere und ich kann diese Geschichte öffentlich machen, damit ich vielleicht was anstoße und sozusagen, sondern das kann auch in Ablehnung gehen.
Ja.
Also die Ablehnung, die du erfährst, kann auch Ablehnung Absolut. Bei dir erzeugen, oder?
Komplett. Und das ist ja, glaube ich, ganz was Wichtiges, was, glaube ich, es zu begreifen gilt. Es geht nicht darum zu sagen, es gibt keine Probleme in unserem Zusammenleben in der Gesellschaft oder es gibt keine Unterschiede und das, was du gerade erzählt hast, das gibt's alles. Ich glaube nur, und da gibt es mittlerweile ganz viele Studien, die das belegen, wenn man gerade, du sprichst jetzt von Schulkindern, das heißt, das sind Leute, die junge Kinder, junge Menschen, die hier aufwachsen, die sich an Dinge gewöhnen, wie sie ablaufen in Österreich und die das natürlich absorbieren und einverleiben. Und wenn die dann später zum Amt vielleicht gehen und sagen, so, jetzt möchte ich Österreicherin werden, weil vielleicht bin ich es bis zu dem Zeitpunkt nicht gewesen. Und die sagen dann nein oder schicken dich in einen jahrelangen, mühsamen, bürokratischen Prozess, bei dem du beweisen musst, dass das jetzt überhaupt möglich ist, dann beginnt auch diese Ablehnung. Und es gibt eben Studien, die sagen, wenn die Staatsbürgerschaft nicht der krönende Abschluss wäre von diesem Integrationsprozess, wie es jetzt immer gehandhabt wird, sondern wenn man das schon früher ermöglichen könnte und würde, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist, dann ist das ein Katalysator für Integration, weil die Menschen dann viel früher das Gefühl haben, hey, ich bin anerkannt und ich bin Teil von dieser Gesellschaft und jetzt will ich auch was vielleicht beitragen oder will was gründen oder will meine Stimme auf jeden Fall nutzen und möchte sozusagen, bin einfach akzeptiert, ganz offiziell und bekenne mich dann auch viel mehr. Also da kann auch viel mehr oder eher sowas wie Nationalstolz entstehen für Österreich. Und das ist ja vielleicht was Wünschenswertes von ganz vielen Parteien auch. Aber die verstehen nicht, dass wenn man das ganz am Schluss, wie die Kohlenberger im Film auch beschreibt, mit dieser Karotte vor der Nase macht, dann pfeift man irgendwann drauf. Und dann hat man vielleicht irgendwann auch diesen Wisch und denkt sich aber, also bei der Hymne stehe ich sicher nicht auf, zum Beispiel. Als banales Beispiel jetzt. Aber ich glaube, es geht eben ganz viel darum zu sagen, die Studien zeigen auch von der anderen Seite, wenn ich früher eingebürgert würde, würden auch sozusagen die autochthone Gesellschaft viel eher anerkennen, ach so, das ist eher eine Österreicherin, da braucht man ja gar nichts mehr in Frage stellen.
Mhm.
Also es würde dieses Zusammenleben harmonischer gestalten. Und dadurch, dass es erst am Schluss ist, gibt es von beiden Seiten diese Zweifel und diese Loyalitätsfragen und diese, ja, wo man dann auch nicht zusammenfindet. Und wo es dann, wie du gerade beschreibst, irgendwie auch logischerweise bei vielen Menschen zu dieser Ablehnungsreaktion kommt, dass man dann sagt...
Ja, weil ich glaube, man unterschätzt einfach, dass es doch wichtig ist für Menschen, diese Art von Zugehörigkeit auch sich nicht so erarbeiten zu müssen.
Ja.
So wie es auch wichtig ist, dass man in einer Familie gut aufgehoben ist und wenn das nicht so ist, dann macht das was mit dir.
Genau.
Also,
und gerade die Dinge, die man vielleicht für selbstverständlich gehalten hat, so wie ich, wenn die dann genau nicht so sind, tut es besonders weh. Und man eigentlich so, das ist ein bisschen ein Vertrauensbruch auch, wenn man so das gedacht hat, so ich weiß, dass ich dazu gehöre, jetzt ist es nur noch ein Formalakt und so ein Papierl. Aber wenn dann plötzlich da die Fremde steht und da steht, das geht nicht, dann ist es natürlich besonders erschütternd irgendwie, weil man sich das alles anders vorgestellt hat irgendwie auch. Mhm. Und auch anders gelebt hat danach. Also wer weiß, wenn ich früher gewusst hätte, ich kann eh niemals Österreicherin werden, vielleicht wäre ich in Deutschland geblieben oder keine Ahnung, ja. Aber das ist natürlich irgendwie so... Ein bisschen gemein im Nachhinein so.
Bei dieser Diskussion, bei diesem Pro und Contra, was man sich auch jetzt noch anschauen kann, im Übrigen, ich gebe das in die Shownotes, da war auch eine, die ist jetzt nicht mehr Nationalratsabgeordnete, aber die war damals noch von der SPÖ.
Norton Yilmaz.
Ja, genau. Mhm. Und die hat was Interessantes gesagt, dass nämlich dieses Staatsbürgerschaftsrecht und die Debatte darum, das wird sowas wie das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren. Mhm. Also das wird so, der Druck wird so massiv steigen, dass es irgendwann, das hat man sich auch nicht vorstellen können, bis die Suffragetten und auch in Österreich und in vielen Ländern, bis auf die Schweiz, die haben sehr lange gebraucht, aber wo dann irgendwie klar war, das ist absurd, dass Frauen nicht wählen können.
Ja.
Und irgendwann war das so ein Tipping Point und dann war es sozusagen gegessen. Und ich fand das in den Vergleich irgendwie interessant, weil er bei mir gleich irgendwie halt viele Dinge auslöst, wo ich mir denke, bin ich froh und stolz drauf, dass viele Frauen auch im letzten Jahrhundert da nicht ausgelassen haben und sich irgendwie auch solidarisiert haben. Wie schätzt du die Kraft dieser, dieses Themas ein?
Ich finde nur, das Interessante auch bei dieser Parallele ist, dass ganz oft dann so die Debatte so geführt wird, wie damals beim Frauenwahlrecht, dass sie damals schon gesagt haben, na, wir können denen das Recht nicht geben, weil die werden alle christlich-sozial wählen, die sind alle so konservativ. Oder die werden alle rot wählen, weil die sind alle so weltoffen. Also da gab es diese Angst, was werden die wählen, wenn wir es ihnen ermöglichen? Und diese Debatte gibt es auch jetzt sozusagen bei den nicht eingebürgerten, zugezogenen oder hier geborenen Menschen, die das Wahlrecht gerne hätten, um Gottes Willen. Aber was ist, wenn die dann alle links wählen oder was ist, wenn die dann alle rechts wählen? So. Und ich finde, das ist so eine Verkennung von Demokratie, weil darum geht es ja nicht. Es kann ja nicht darum gehen, es gibt das Wahlgeheimnis und es geht darum, nicht was werden die wählen, sondern dürfen die wählen ja oder nein? Haben sie eine Stimme ja oder nein? Und was sie mit dieser Stimme machen, ist jedem selbst überlassen, so wie es jedem Österreicherin, jeder Österreicherin auch selbst überlassen ist. Also ich finde das immer so ein bisschen falsch, wenn das, und das höre ich oft, wenn es dann darum geht, wird irgendwie so genutzt. Und dann die Passegalwahl als Beispiel hergenommen, die ja wirklich nicht repräsentativ sein kann auch, ja, weil es auch wahnsinnig wenig Stimmen sind dann im Endeffekt. Und ja, wie schätze ich diese Kraft ein? Ich bin vorsichtig optimistisch, glaube ich. Einerseits, weil ich eben auch in dem Film, da gab es dieses Element, wo ich mit ganz vielen Menschen gesprochen habe, die jetzt nicht per se Expertinnen sind, sondern sozusagen die Meinung irgendwie repräsentieren. Und da waren sehr, sehr viele junge Menschen und die haben mich wahnsinnig beeindruckt, auch nachhaltig beeindruckt, weil sie einerseits mit einem ganz anderen Selbstverständnis und Selbstvertrauen darüber sprechen, dass sie, was weiß ich, Sudanesin und Österreicherin sind. Also von der Identitätspolitik viel weiter sind, als ich es vor 10 Jahren selber war. Das stimmt mich irgendwie hoffnungsvoll und froh, weil das sicher auch mit dem Umfeld dann mit dem jeweiligen was macht. Und auf der anderen Seite alle auch politisch so weit interessiert sind, dass sie sagen, sie wollen wählen und sie wollen eine Stimme haben. Und dieses Wollen, das ist nicht nur ein, ja, wäre schon nett, wenn ich es hätte, sondern mir ist das sehr, sehr wichtig. Da waren teilweise 10-Jährige, die das gesagt haben später, mir ist das wichtig. Und ich werde irgendwie versuchen, dass das möglich ist. Und das ist ein, finde ich, positives Zeugnis auch für irgendwie unsere Demokratie, wie sie sich vielleicht gibt auch, also dass man da mitmachen will. Und schade, wenn man es uns verunmöglicht. Und ich glaube, wie ich auch am Anfang gesagt habe, das andere, was mich leicht hoffnungsfroh stimmt, was ein bisschen paradox klingt, sind diese drastischen Zahlen. Also einfach die Schieflage, die schon so groß ist, dass sie nicht mehr ignoriert werden kann oder nicht lange ignoriert werden sollte.
Mhm. Ja, möglicherweise braucht es eine politische Stimme auch dafür. Vielleicht hast du noch Lust, neben deinem Regiejob dich auch noch hier zu engagieren.
Ich weiß nicht, ob das geht ohne Staatsbürgerschaft.
Ja, alle politisch versierten Menschen, die uns zuhören, können uns das sagen, ob man das darf oder nicht. Aber
in welcher Form?
In welcher Form. Aber liebe Olga, lass uns zum Schluss noch die Lipizzaner-Geschichte auflösen. Das finde ich nämlich auch schön. Also für alle, die jetzt die Spanische Hofreitschule, die auch schon Spanische Hofreitschule heißt, nicht kennen und die Lipizzaner auch nicht kennen, aber das sind sozusagen neben den Mozartkugeln unser Nationalheiligtum und sind unweit von da, wo wir jetzt aufnehmen, im ersten Bezirk kann man sie betrachten und kommen aus Lipizza.
Genau,
und was,
aus dem heutigen Slowenien.
Aus dem heutigen Slowenien.
Richtig.
Und werden, also das ist in Österreich gerne geübte Praxis, dass man sich halt die Dinge so zusammenschustert, wie sie gerade passend wirken. Mhm. Das können wir geschichtlich sehr, sehr gut und in vielen Themen, weil wir manche Dinge einfach, glaube ich, besser verdauen, wenn wir sie framen, so, das ist auch verständlich, framen, wie wir das wollen. Insofern ist der Kommentar mit dem Lipizzaner natürlich besonders lustig, muss man sagen. Liebe Olga, vielen Dank, dass du da warst und auch für deine Einblicke. Das hat mir großen Spaß gemacht, obwohl es gar nicht so ein einfaches Thema ist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Noch lange kein Lipizzaner. Wo man den Film sehen kann und alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba.